Ein Thema, das angeblich weltweit nur 1 Dutzend Menschen verstehen. Klingt jetzt schon anstrengend, oder? Aber keine Sorge, wir werden uns heute zusammen da reinarbeiten und wenn ich was checke, dann werdet ihr es alle mal checken. Außerdem, so kompliziert kann es gar nicht sein, denn es gibt einen Erotikfilm darüber. Also dranbleiben lohnt sich, versprochen. Das ist der Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
Ja, es gibt so Themen, bei denen selbst gestandene Fachleute erstmal zurückschrecken, nach dem Motto, nee, lass mal lieber. Und ein Beispiel dafür ist das sogenannte Langlands-Programm. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, bis ich für diese Folge recherchiert habe und ich verstehe es ehrlich gesagt bis heute nicht so richtig, aber das macht gar nichts, denn eigentlich geht es vielmehr um eine Vision und die Frage, warum so viele kluge Menschen eigentlich davon fasziniert sind. Es geht nämlich um die Idee, dass ganz unterschiedliche Bereiche der Mathematik auf einer tieferen Ebene miteinander verknüpft sind. Das sogenannte Langlands-Programm ist also ja eine Idee mit Potenzial, nämlich ja dem Potenzial, die Wissenschaft nachhaltig zu verändern. Und seit über 50 Jahren arbeiten Mathematikerinnen und Mathematiker jetzt daran. Und letztes Jahr gab es einen echten Durchbruch. Und über den wollen wir sprechen. Und zwar mit Manon Bischoff. Die ist bei Spektrum der Wissenschaft Redakteurin für Mathematik und Physik und heute mein Gast hier im Podcast. Hallo Manon.
Hi Marc.
Ja, Manon, du hast mir verraten, auch du hast dich lange vor diesem Thema gedrückt. Warum denn?
Ja, weil es super kompliziert ist. Also es umfasst nicht nur ein super abstraktes, kompliziertes Themengebiet, sondern gleich mehrere aus der Mathematik und verbindet sie miteinander. Und jeden dieser Bereiche einzeln zu erklären, erfordert eigentlich schon super viel Wissen und ich könnte eigentlich jedem davon schon einen riesigen Artikel widmen. Und dann kommt halt noch dazu, dass es jetzt auch nicht wahnsinnig viel populärwissenschaftliche Literatur dazu gibt, also die man jetzt irgendwie benutzen kann, um sich einzulesen, sondern ja größtenteils Fachartikel, durch die ich dann irgendwann mal auch nicht mehr durchsteige.
Okay, also es wird schwierig, aber ich habe ja versprochen, wir werden uns auch da reinarbeiten. Was ist denn, fangen wir doch einfach mal so an, was ist denn das Langlands-Programm und wie ist es entstanden?
Ja, also du hast es ja schon gesagt, das Langlands-Programm ist eigentlich so eine Art Vision. Und 1967 hat der damals junge Professor Robert Langlands eine ganze Reihe von Vermutungen aufgestellt, wonach halt eben verschiedene mathematische Bereiche irgendwie zusammenhängen. Und der hat diese Vermutungen damals aufgeschrieben und hat den Brief an einen der Big Bosse der Mathematik der damaligen Zeit geschickt, nämlich André Weil. Und Langlands schreibt, also ganz bescheiden, wenn Sie bereit sind, dies als reine Spekulation zu lesen, würde ich das schätzen. Und wenn nicht, ich bin sicher, dass Sie einen Papierkorb zur Hand haben. Also der sagt das Ganze halt so ein bisschen demütig, weil er seine Vermutungen halt eben nicht beweisen kann, sondern es sind halt eben nur Vermutungen.
Und welche Vermutung oder welche Vision steckt denn jetzt dahinter? Also was genau ist das Ziel?
Also im Prinzip geht es darum, Brücken zu bauen. Und zwar Brücken zwischen verschiedenen mathematischen Disziplinen, die auf den ersten Blick halt nichts miteinander zu tun haben. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, vielleicht erinnerst du dich ja noch ein kleines bisschen an Schulmathematik?
Ein kleines bisschen?
Okay, ganz speziell an so Funktionen wie Geraden, Parabeln und so.
Ja, kommt schon noch was irgendwie im Kopf an? Ich habe so Tafelbilder vor mir.
Perfekt, genau das will ich nämlich eigentlich bei dir erzeugen im Kopf. Also man hat ja in den Fällen so eine Gleichung gegeben, also was wie x² plus x plus 3.
Ja.
Und dann gibt es halt dazu eben passend diese Tafelbilder, von denen du gesprochen hast.
Mhm.
Genau. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Schnittpunkt berechnen sollst zwischen zwei Geraden oder zwischen einer Geraden und einer Parabel, dann kannst du entweder Tafelbilder nehmen, also das Ganze aufzeichnen und dann halt ausmessen, wo die sich treffen. Oder du kannst das Ganze halt auch algebraisch lösen, also eben mit diesen Gleichungen, also die gleichsetzen, umformen und so weiter. Und dann kriegst du ein Ergebnis.
Mhm.
Und das heißt, dass Algebra und Geometrie irgendwie miteinander zusammenhängen. Also man kann gewisse algebraische Aufgaben auch geometrisch lösen und umgekehrt.
Okay. Mhm.
Genau. Und das mit der Algebra und der Geometrie, das ist schon super lange bekannt. Und Langlands schaut sich jetzt Verbindungen zwischen der Zahlentheorie, also da geht es um Primzahlen und so, und der Analysis, also die auch mit Funktionen und Ableitungen zu tun hat, an. Und eben auch zwischen der Algebra und der Analysis gibt es solche Verbindungen, vermutet er. Und genau das will er halt klar beweisen.
Und für einen Laien erschließt sich jetzt noch nicht so richtig der Nutzen. Also warum ist das notwendig?
Ja, okay, verstehe ich. Also das Ding ist, in der Mathematik gibt es halt super viele ungelöste Fragen, bei denen man einfach nicht weiterkommt. Also zum Beispiel auch gerade in der Zahlentheorie, da gibt es ganz viele Fragen rund um Primzahlen, die man noch gar nicht versteht. Und wenn man jetzt aber weiß, die Zahlentheorie ist durch das Langlands-Programm in ihrem tiefsten Innern irgendwie mit der Analysis verbunden, dann könnte man ja dieses Langlands-Programm benutzen wie so eine Art Wörterbuch. Also das heißt, ich übersetze die Zahlentheorieaufgabe, also das mit den Primzahlen, in die Sprache der Analysis, also der Funktion, und kann sie dann dort halt vielleicht lösen. Also das ist wie mit der Geometrie und der Algebra. Wenn ich zum Beispiel den Schnittpunkt von zwei Geraden irgendwie berechnen soll und ich habe aber kein Lineal oder so, um das aufzuzeichnen, ja, dann kann ich halt einfach die Gleichung nehmen und sie gleichsetzen und es ausrechnen. Und so ist es halt eben auch in dem Fall nur in sehr viel komplizierter, sag ich mal. Und tatsächlich hat das in der Vergangenheit auch schon zu super erstaunlichen Durchbrüchen geführt. Und das wohl prominenteste Beispiel dafür ist der Beweis des großen Satzes von Fermat. Also hast du davon schon mal gehört, der große Satz von Fermat?
Nee.
Oder Fermat's Last Theorem wird es auch manchmal genannt.
Nee, sagt mir nichts, erklär mal.
Okay, das war 350 Jahre lang so das größte Rätsel der Mathematik und wurde in den 1990er Jahren gelöst. Und das taucht immer mal wieder in der Popkultur auf, also auch so bei den Simpsons oder sowas. Deswegen dachte ich, vielleicht hat man vielleicht dann schon mal was davon gehört. Genau, und Andrew Wiles konnte in den 1990er Jahren den großen Satz von Fermat endlich beweisen, eben nach 350 Jahre langer Suche, wo sich die schlauesten Köpfe damit beschäftigt haben. Und das hat er gelöst, indem er einen ganz kleinen Teil des Langlands-Programms bewiesen hat. Also hat wie so eine ganz kleine Brücke zwischen der Analysis und der Zahlentheorie geschlagen. Und das hat es halt ermöglicht, das größte mathematische Problem aller Zeiten quasi zu lösen. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, was alles möglich sein könnte, wenn das gesamte Langlands-Programm bewiesen wird.
Verstehe, okay. Ja, gut, das macht den Nutzen dann doch auch für einen Laien verständlich. Also das Ziel haben wir gehört. Wie funktioniert dieses Programm? Wir reden die ganze Zeit von einem Programm denn jetzt eigentlich. Also arbeiten da dann verschiedene Leute aus verschiedenen Disziplinen dabei mit? Wie wirken die zusammen? Wie sieht so eine Arbeit in diesem Programm konkret aus?
Ja, also Langlands sah sich in den 60er Jahren halt eben diese Verbindung zwischen Zahlentheorie und Analysis und zwischen Algebra und Analysis an und konnte sich da eben diese zwei großen Brücken zwischen diesen jeweiligen Bereichen halt vorstellen. Und wie du ja sagst, ne, es sind unterschiedliche mathematische Bereiche, deswegen gibt es auch unterschiedliche Experten, die da ihr Wissen eingebracht haben. Und deshalb hat sich halt das Gebiet generell in den letzten Jahrzehnten super stark weiterentwickelt. Also inzwischen gibt es zum Beispiel auch eine dritte Brücke zwischen Geometrie und Analysis. Also du merkst, es wird jedes Mal mit der Analysis verbunden. Einmal die Zahlentheorie, einmal die Algebra und einmal die Geometrie. Das ist so die Idee. Und diese drei Brücken, die bilden halt drei verschiedene Langlands-Programme, wenn man so will. Aber bis heute ist das Langlands-Programm halt eigentlich größtenteils, handelt es sich dabei einfach um Vermutungen. Und Langlands vermutete halt eben diese Brücken, konnte sie halt aber nicht beweisen. Und es ist halt eben super schwer, daran zu arbeiten. Also man muss sowohl Experte in der Zahlentheorie als auch in der Analysis sein. Es reicht halt einfach nicht, sich in einem Gebiet super gut auszukennen. Und ja, genau, deswegen arbeiten Experten aus aller Welt zusammen. Und Langlands zum Beispiel kommt aus Kanada und er forscht in Princeton. Also da sitzt sogar im Büro, wo Albert Einstein früher saß.
Ach, krass.
Das zeigt auch schon, ja, dass er ein krasser Dude ist, einfach, dass er dieses Büro bekommen hat. Und eine weitere prominente Figur, über die wir auch noch ein bisschen reden werden, ist Edward Frankel. Der stammt aus der Sowjetunion und sitzt auch in den USA. Und wir haben aber auch Spitzenforschung tatsächlich in Deutschland. Und die leitet zum Beispiel Dennis Galesgorry. Und der hat letztes Jahr eben einen wichtigen Teil des Langlands-Programms bewiesen. Und der hat halt in Israel studiert und forscht nun in Bonn.
Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber erstmal, das kennen wir ja auch aus anderen Forschungszusammenhängen, wenn so viele Leute aus aller Welt zusammenkommen und dann auch noch aus verschiedenen Disziplinen. Also ist doch voll schwierig, oder?
Ja, tatsächlich. Also zu viele Köche verderben den Brei, könnte man ja manchmal meinen. Andererseits ist Diversität, tut ja auch gut und bringt neue Ideen rein. Also da gibt es unterschiedliche Auffassungen und auch in dem Fall mit dem Langlands-Programm. Also die Leute haben total unterschiedliche Hintergründe. Also Langlands, nachdem das ja überhaupt benannt ist, der wurde halt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Das heißt, er ist jetzt auch schon ziemlich alt. wuchs in einer kanadischen Kleinstadt auf und sollte eigentlich Handwerker werden. Also der wollte auch mit 16 die Schule schmeißen und ein Lehrer hat sich aber dann dafür eingesetzt, dass er doch weitermacht, weil er meinte, der ist viel zu schlau und da geht ein brillanter Mathematiker sonst verloren. Hatte auch recht gehabt. Und Frenkel zum Beispiel ist später geboren, in den 60ern, aber auch er hätte beinahe keine akademische Karriere hinlegen können. Also der ist in der Sowjetunion zur Schule gegangen, wollte dort auch studieren und weil er aber halt jüdischer Abstammung ist, wurde ihm halt der Zugang zu renommierten Universitäten verweigert und er konnte auch erstmal kein Mathe studieren. Also er hatte am Ende Glück im Unglück und wurde von Mathematikern entdeckt und konnte dann in die USA auswandern und halt dort seinem Traum folgen. Genau, ja, also es haben ganz viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen am Langlands-Programm gearbeitet, jetzt in den vergangenen Jahrzehnten und ihre eigenen Ideen mit reingebracht und es halt eben auf eigene Art und Weise weitergetrieben.
Aber was ich ganz interessant fand an deinem Artikel war jetzt der Herr Langlands selber, also der da in dem Einstein-Büro sitzt, der ist irgendwie schon länger gar nicht mehr so glücklich damit, in welche Richtung das Programm, was ja seinen Namen trägt, so zuletzt gelaufen ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also das ist die zu viele Köche verderben den Brei-Perspektive, die er da so wahrscheinlich hat. Und zwar hat er für Mathe-Verhältnisse, sage ich jetzt mal, schon einen ziemlich krassen Beef losgetreten, könnte man schon sagen. Und alles hat damit angefangen, dass in den 90er Jahren neben den zwei Brücken, die Langlands vermutet hatte, also zwischen Algebra und Analysis und zwischen Zahlentheorie und Analysis, halt eben noch eine dritte Brücke vermutet wurde, zwischen Geometrie und Analysis. Klingt jetzt erstmal nicht so wild, aber diese dritte hypothetische Brücke, die unterscheidet sich halt irgendwie von den anderen. Also Langlands hat auch sich direkt skeptisch gezeigt. Also der kannte sich mit der Geometrie nicht allzu gut aus und verstand die Konzepte auch zuerst nicht so wirklich. Und deswegen hat er sich viel mit Frenkel, also mit dem aus der Sowjetunion, sehr viel unterhalten. Und trotzdem hat es ihm irgendwie nicht so ganz gepasst, dem Langlands, weil die geometrische Brücke unterscheidet sich im Stil ziemlich stark von den anderen beiden, die Langlands halt eben errichtet hatte. Der geometrische Zusammenhang erfordert eben ganz andere Techniken, die viel weniger konkret sind als die anderen mathematischen Techniken bei den Brücken. Und das hat Langlands halt überhaupt nicht gefallen. Und er macht dann auch kein Geheimnis draus. Also 2018 kriegt Langlands den Abel-Preis für seine Arbeiten. Das ist so eine Art Nobelpreis der Mathematik. Also super krass. Und in seiner Rede, wo er über seine Forschung spricht, sagt er, er möchte, dass sein Name aus dem geometrischen Langlands-Programm gestrichen wird, weil die dritte Brücke, an der Frenkel und so arbeiten, die soll nicht mehr mit Langlands in Verbindung gebracht werden.
Oh, wow, okay.
Ja, schon ein ziemlich harter Diss, den die Fachwelt aber nicht so ganz teilt. Also die Forscher, die daran arbeiten, die haben sich jetzt davon nicht wirklich beirren lassen.
Verrückt, okay. Da ist richtig Drama drin in der Mathematik, das war auch schön. Und letztes Jahr, also 2024, da wurde ein 1000-seitiger Beweis veröffentlicht. Ist auch ein bisschen der Anlass, warum du dich jetzt nochmal mehr damit beschäftigt hast, ne? Der ist nämlich von großer Bedeutung für das Langlands-Programm. Worum ging es denn da?
Ja, genau. Also wegen des Beweises hatte ich im Prinzip keine Wahl mehr und musste mich halt jetzt mal wirklich mit diesem Thema befassen. Und ich habe es aber nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Also ich fand es im Endeffekt echt super spannend. Und auch wenn ich jetzt nicht alle Details durchsteige natürlich, aber irgendwie die Konzepte dahinter und die Idee finde ich irgendwie super faszinierend. Und ja, wie du ja sagst, der Grund, warum ich mich damit befasst habe, ist so ein riesig langer Beweis. 1000 Seiten, an dem 9 Mathematiker zusammengearbeitet haben. Und die haben das geometrische Langlands-Programm bewiesen. Also diese Brücke, diese dritte Brücke, die Langlands nicht mag, die haben sie jetzt auf ein ordentliches Fundament gestellt und halt wirklich hieb- und stichfest bewiesen, die gibt es. Und das ist ziemlich krass, weil die anderen beiden Brücken, die auch schon viel älter sind, die sind halt eben immer noch nicht bewiesen. Und das hat halt in der Mathematik für einen riesigen Rummel gesorgt. Also Dennis Galesgorry, das ist der, der den Beweis koordiniert hat und der in Bonn forscht, von dem ich vorhin gesprochen habe, der wurde dafür mit dem Breakthrough Prize ausgezeichnet. Hast du davon schon mal gehört?
Irgendwie so Oscar der Mathematik oder so?
Ja, genau. Das wird Oscar der Naturwissenschaften irgendwie genannt.
Ah, ja.
Und tatsächlich werden die Preisträger dann nach L.A. eingeflogen und laufen dann über so einen roten Teppich. Und ich habe dann halt die diesjährige Preisverleihung hinterher mir so ein paar Bilder angeguckt. Und dann sieht man halt, wie Galesgorry zusammen mit Christina Aguilera da postet.
What?
Ist halt so super skurril einfach, ja. Und ist mit sehr viel Geld auch dotiert, genau, die Forscher dann in die Forschung stecken können.
Okay, also hat richtig was abgeräumt mit diesem 1000-seitigen Beweis und dich auch noch dazu gebracht, dich dann noch mit dem Langlands-Programm doch noch zu befassen. Und du hast sogar mit ihm gesprochen, ne?
Genau, ja.
Ehrliche Frage, wie ist der so? Also in meinem Klischee stelle ich mir den jetzt irgendwie wie so einen verschrobenen Wissenschaftler halt vor.
Also ich habe schon mit viel verschrobeneren Wissenschaftlern gesprochen, um ehrlich zu sein. Frag lieber nicht nach Namen. Aber nee, tatsächlich war Galesgorry, kam mir ziemlich normal vor und war auch ziemlich lustig. Aber nerdig ist er halt schon auf jeden Fall. Also der hat zum Beispiel zu mir gesagt, dass er leidet, wenn er im Familienurlaub längere Zeit keine Mathematik machen kann. Also wenn er mal 7 Tage lang nicht forschen kann und Zeit nur mit seiner Familie verbringen muss, ist es irgendwann sehr anstrengend für ihn.
Wow, okay. Ja, das ist irgendwie, also ich finde, aus einer Nicht-Wissenschaftler-Perspektive ist das immer die Frage, wie Leute so fasziniert von einem Thema sein können, dass sie so lange und so intensiv daran forschen. Das treibt mich irgendwie immer um. Und dann gibt es aber Disziplinen, bei denen verstehe ich das mehr aus eigenem Interesse irgendwie, ne? Und dann gibt es Disziplinen wie Mathe, wo ich es echt dann wenig verstehe. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen auch, also erzähl doch mal, du bist ja selber von Mathe fasziniert. Was fasziniert diese Leute so daran?
Ja, das habe ich ihn ehrlich gesagt auch gefragt, weil also mich fasziniert es, darüber zu schreiben und darüber zu lesen. Aber Forschung an sich betreibe ich ja nicht, vor allem nicht in Mathematik. Und also er hat vor 30 Jahren angefangen, an dem Thema zu forschen und das damals halt so eine ganz große Faszination war. Als er das erstmal davon gehört hat, saß er im Hörsaal und hat Gänsehaut bekommen und weil er halt da gehört hat, was für geometrische Objekte miteinander verknüpft werden und das halt total erstaunlich für ihn war und er dann halt direkt wusste, okay, das will ich machen und daran werde ich forschen. Und dann habe ich ihn ja auch gefragt, ne, cool, und diese Faszination, diese Leidenschaft treibt dich bis heute an? Und er meinte, nee. So, das ist heute eher, er kann nicht mehr ohne. Es ist so, wie dass man essen muss oder so, eher so eine Art Sucht. Aber diese krasse Faszination, die er am Anfang hatte, die ist halt nach 30 Jahren auch irgendwann mal so ein bisschen abgeebbt, ja, wie man sich ja auch irgendwie vorstellen kann.
Süchtig nach Mathematik.
Ja, auch was, ein guter, okay, Titel.
Ja, eigentlich ja. Okay, jetzt hat er diesen Beweis vollbracht. Wie haben er und seine Kollegen das jetzt geschafft? Also 1000-seitiger Beweis, da habe ich was Handfestes, da kann ich mir was vorstellen. Ja, das ist ein dickes Papier. Aber was machen die eigentlich?
Ja, also tatsächlich haben die sehr, sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Also wie gesagt, Galesgorry arbeitet seit 30 Jahren an dem Thema. Er hat dann irgendwie vor rund 10 Jahren so eine grobe Roadmap im Kopf gehabt, was die Schritte sind, die zu einem Beweis führen könnten, was jetzt auch alles geklärt werden muss. Und da gab es halt echt so ein paar Sachen, wo man auch nicht wusste, wird sich das jetzt lösen lassen? Wird sich das überhaupt lösen lassen? Wird sich das in 10 Jahren lösen lassen oder wann auch immer? Und da haben halt eben diese neuen Mathematiker unabhängig voneinander dran gearbeitet, teilweise auch in Papern in Kooperation mit anderen. Und dann vor wenigen Jahren gab es so einen Knackpunkt, da wurde eine Sache bewiesen und dann wurde Galesgorry klar, okay, jetzt müssen wir es noch zusammenschreiben, es sind vielleicht noch ein paar Unklarheiten da, aber es wird funktionieren, wir werden das beweisen können. Und dann hat er mir erzählt, dass er einen Skiunfall hatte mit einer Knieverletzung und dann musste der ja erstmal längere Zeit im Bett bleiben, konnte nichts machen. Deswegen lag er dort rum, hat sich einfach mit seinem Sohn wohl Star Wars angeguckt und hat dabei den Beweis zusammengeschrieben. Und also falls du oder jemand anderes diese 1000 Seiten, die sind glaube ich auf 5 Arbeiten aufgeteilt, mal durchblättert, es gibt wohl an ein paar Stellen ein paar Star Wars Anspielungen und ein paar Zitate. Aber ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das dafür alles durchzublättern, weil für einen Normalsterblicher wird er wahrscheinlich nichts verstehen. Und aber während er da halt im Bett lag, hat er sich mit seinen anderen 8 Kollegen ausgetauscht. Also die haben sich Mails geschrieben, geskypt. Und jeder seiner Kollegen hat halt irgendwie wichtige Ideen und sowas eingebracht. Und genau, am Ende ohne Ablenkung konnte Galesgorry halt einfach den kompletten Beweis aufschreiben.
Okay, Teamwork auch dann, ne?
Ja, total. Was in der Mathematik auch nicht unbedingt die Regel ist. Also man findet dort oft Paper von Einzelautoren. Und das ist so ein großes Projekt, das ist echt schön zu sehen.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Ausblick noch wagen, was bedeutet dieser Beweis denn jetzt auch für die Zukunft dieses Programms möglicherweise und die Forschung daran? Wie geht's da weiter?
Also die Mathematiker, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das ist halt echt ein super wichtiger Schritt. Jetzt beschäftigen sich auch ein paar andere Mathematiker damit, um die Beweisideen auch auf die anderen Brücken des Langlands-Programms zu übertragen, eben in der Hoffnung, die auch noch festigen zu können. Und Galesgorry meinte zu mir, dass bis zur Veröffentlichung des Beweises nur rund 12 Menschen auf der Welt überhaupt die technischen Feinheiten vom geometrischen Langlands-Programm so in der Intensität halt verstanden haben. Und jetzt, dadurch, dass das jetzt so publik geworden ist, beschäftigen sich halt aber mehr Leute damit. Und wenn die Community wächst, dann werden sich vielleicht auch neue spannende Ergebnisse ergeben. Und vielleicht wird der Beweis auch noch verallgemeinert. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Es gibt viele junge Forscher, die auch daran interessiert sind, sich jetzt mit dem Langlands-Programm zu beschäftigen.
Ja, cool. Okay. Und Manon, zum Abschluss, eine Frage muss ich noch stellen, weil ich es eingangs geteased habe. Es gibt einen Erotikfilm zu diesem Thema, habe ich durch deinen Artikel erfahren. Erzähl bitte unbedingt noch What the Fuck.
Ja, also das ist auch das Skurrilste, was ich jemals bei der Recherche zu einem Mathe-Thema irgendwie gefunden habe. Also ich habe ja schon von Edward Frenkel gesprochen. Das ist der, der das geometrische Langlands-Programm mitentwickelt hat am Anfang. Und also wenn man sich als Journalist mit dem Thema beschäftigt, kommt man eigentlich nicht um Frenkel drumherum, weil der ist nämlich super um Wissenschaftskommunikation bemüht, was ja unter Mathematikern nicht unbedingt die Regel ist. Und er hat auch ein autobiografisches Buch geschrieben, in dem es um die Mathematik des Langlands-Programms auch geht, aber auch um sein Leben und so. Und er nimmt halt auch Videos für YouTube auf, macht einen Podcast und so weiter und spricht halt gern über Mathe. Also mit ihm habe ich mich auch super viel unterhalten. Der hat auch echt eine Engelsgeduld und hat mir super viel weitergeholfen. Also ich habe ihn an einem Feiertag in den USA 2,5 Stunden lang mit Fragen gelöchert und der hat super geduldig auf alles geantwortet. Also großer Dank an ihn auf jeden Fall.
Cool.
Und ja, genau. Also damit habe ich halt gemerkt, neben Mathematik ist halt auch die Kommunikation von Mathematik seine Leidenschaft. Und die hat ihn wohl dazu getrieben, halt eben auch dieses skurrile Projekt in Angriff zu nehmen und einen Mathe-Erotik-Film zu drehen, in dem er natürlich dann auch die Hauptrolle hat.
Wow. Und den hast du dir angeschaut?
Nee, der ist hinter einem Bezahlanbieter, den ich nicht kannte. Also jetzt nicht sowas wie Netflix oder so, also wo ich jetzt auch kein Abo habe und wollte das jetzt auch nicht unbedingt abschließen. Aber der ist wohl recht kurz und ich habe mir Kritiken dazu durchgelesen und auch angeguckt und habe auch ein paar Szenen aus dem Film gesehen. Ja, zum Glück, nachdem ich mit ihm telefoniert habe, sonst wäre es vorher vielleicht ein bisschen weird geworden. Ja, und also das Ganze ist wohl eine Hommage an japanischen Stummfilm und deshalb ist der Film von Frenkel auch schwarz-weiß und ohne Worte. Und die Geschichte hinter dem Film kann ich dir ja vielleicht mal erzählen. Also da gibt es einen Mann, Frenkel, und der findet die Formel für die Liebe und die könnte ja irgendwie missbraucht werden. Deswegen muss er sie ja irgendwo sicher verwahren. Und ich weiß nicht, was du da machen würdest.
Wahrscheinlich in ein Safe tun oder irgendwie sowas, oder? Vergraben.
Ja, wäre irgendwie naheliegend. Er hat eine andere Lösung gefunden, eine geniale. Nämlich er tätowiert sie auf den Körper seiner Geliebten. Und das ist dann dieser Erotikfilm. Und ja, genau, man kann sich ja den Rest noch ausmalen.
Wow, und, okay.
Ja, also du hattest mich ja nach Klischee-Mathematikern gefragt am Anfang. Frenkel ist es definitiv nicht.
Ja, der abgefahrenste Mathematiker ever. Okay. Ja, wow. Ich gebe jetzt natürlich keine Empfehlung raus, hier sich irgendwelche Pornofilmchen anzugucken, aber wer Lust hat, sich nochmal mit dem Mathe-Thema zu beschäftigen auf eine bisschen andere, vielleicht leichter zugängliche Art, der kann das natürlich tun. Und wer sich für die genaue Mathematik hinter diesem Thema und dem Langlands-Programm interessiert, dem empfehle ich Manons Artikel bei Spektrum der Wissenschaft zu lesen. Entweder auf spektrum.de oder ganz klassisch im Printmagazin. Das gibt es im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Und Manon, vielen, vielen Dank dir, dass du uns mitgenommen hast in dieses sehr komplizierte Programm, was uns so schön näher gebracht hast. Vielen Dank fürs Erklären.
Ja, danke.
Und auch euch vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt bei diesem komplexen Thema, dass ihr dran geblieben seid. Und nächste Woche geht's weiter. Freitag gibt's wie immer eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.